Morgen. Ja, das wollen wir jetzt auch weiter tun, dass wir weiter auch in der Anbetung drin sind. Ich möchte euch da auch echt ermutigen, während wir gleich auf Gottes Wort hören, einfach innerlich so zur Ruhe zu kommen, offen zu sein für das, was Gott euch zu sagen hat. Vorher auch nochmal eine ganz kleine Info. Ihr habt diesen Flyer bekommen. Hoffe, alle haben den bekommen. Am Infotisch gibt es mehr. Wir haben deshalb diesen Flyer verteilt. Das ist der neue ISTL-Flyer mit dem Einlegeblatt. Schaut euch diese Sachen an. Ich sage es deshalb jetzt nochmal. Wir haben kommenden Freitag, Samstag wieder unseren Detlef Kühlein da, ein ganz ausgezeichneter Lehrer, der uns einen super Überblick gibt über die Bibel. Wir haben das so gemacht, dass wir bis Anfang nächsten Jahres praktisch die ganze Bibel sozusagen durchsehen. Es wird jetzt der AT3-Überblick sein, Altes Testament. Es geht um die prophetischen Bücher. Ich möchte euch echt einladen, diese Angebote mitzunehmen, weil das ist ja so gerade installiert worden, dass es auch für euch als Gemeinde gut ist. Macht dafür auch Werbung, auch in anderen Kirchen, Gemeinden, wenn ihr vielleicht irgendwie jetzt heute hier zu Besuch seid. Falls ihr dieses Prospekt überhaupt nichts mit anfangen könnt, dann gibt es am Infotisch wieder ab. Ja, wir haben es einfach mal breit gestreut. Und ich bin total begeistert von diesem Konzept und auch von dem, was dieses Jahr alles noch an Seminaren da sein wird. Gut. Wir machen weiter im Lukas Kapitel 2 und ich möchte noch mal kurz beten. Herr, wir haben eben gesungen, dass du der Herr bist. Und ich möchte dich bitten, dass wir das heute Morgen auch irgendwie auch erleben können, was das bedeutet, dass du Gott bist, dass du herrschen kannst. Und dieses Wort herrschen, da schwingt ja so ein bisschen was Negatives auch mit, wenn wir dieses Wort so im Alltag hören oder von der Politik her kennen. Aber es ist einfach ein anderes Herrschen. Das weiß jeder Einzelne, der dich als Herrn hat. Das ist was total Positives ist, wenn du Eingriff hast, Einfluss hast in unser Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen hier bist, hier wirkst, hier unter uns bist. Durch deinen Heiligen Geist, dass du heute Morgen hier wirkst und uns dieses Verständnis auch gibst, was dein Wort zu bedeuten hat und dass wir das auch verstehen können. Amen. Lukas Kapitel 2, ab Vers 39. Und wie passend, es geht da um den 12-jährigen Jesus. Hat ja auch was mit Erziehung zu tun heute Morgen, ja? Schon die erste Frage, ja, konnte man Jesus in der Weise so erziehen? War das überhaupt notwendig? Mussten Maria und Josef auf ein Erziehungsseminar gehen? Ja, Frage. Da gibt es eigentlich viele Fragen, wenn wir ganz ehrlich sind. Wie war denn Jesus so als Kind? Ja? Hat er auch geschrien? Schlaflose Nächte gemacht? War er so ein Bengel, der sich mit anderen gekloppt hat in der Schule? Das darf man ja heute überhaupt nicht mehr. Früher war das Tagesordnung, gehört das dazu. Ja. In der Pause ist man dann neu zu Kräften gekommen, da hat man sich mal ein bisschen geprügelt. Und wir leben auch noch alle. Ja. Oder Teenager, hat er die Eltern zur Verzweiflung gebracht? Heute lesen wir das. Er hat tatsächlich seine Eltern zur Verzweiflung gebracht, nicht nur seine Eltern. Das Thema heute lautet Verwirrung, Verwunderung und Bestürzung. Können viele Eltern teilen das Thema? Spätestens, wir haben ja noch wenig Teenager hier in der Gemeinde in 10 Jahren oder so. Was hat dieses Thema zu bedeuten? Ich möchte einfach diesen Text, ach wisst ihr was, ich lese den gleich so im Zusammenhang und lege ihn dann gerade aus, sonst verlieren wir wieder mehr Zeit, weil ich sehe die Zeit, die läuft und wir müssen ja immer pünktlich Schluss machen hier. Okay, diese Geschichte ist ja allgemein bekannt. Der 12-jährige Jesus im Tempel. Ja. Auch hier wieder, während die anderen Evangelisten, Matthäus, wen haben wir noch, Markus und Johannes, schon längst mit Jesus unterwegs sind als Erwachsener, ist Lukas sozusagen immer noch im erweiterten Prolog. Ja. Lukas ist wirklich hier ein Detailist. Er nimmt uns voll mit rein. Wir haben das gesehen, er hat uns mit reingenommen, bevor Jesus überhaupt geboren war. Und es ist der einzige Autor, der uns etwas von der Kindheit Jesu mitgibt. Ihm war das sehr, sehr wichtig. Nur Frage ist natürlich, was mache ich jetzt damit hier? Ja? Ich muss hier vorne stehen und eine Predigt halten darüber. Das ist gar nicht so einfach. Predige ich jetzt über Erziehung oder was hat uns die Geschichte überhaupt zu sagen? Ja, als Jesus geht halt hier verloren. Das hat ja jeder schon mal erlebt, der Kinder hat. Ja? Ich habe auch schon mal meine Jungs im Einkaufszentrum verloren. Darum richtet ja Hofmeister und Bräuninger Land und wie sie alle heißen und Ikea, die richten ja die Kinderparadiese ein. Ja? Kennt ihr die? Also Eltern kennen das. Das ist so richtig klasse, wenn man seine Kinder da abgeben kann und in Ruhe einkaufen gehen kann. Und die Kleinen, die braucht man da gar nicht zu suchen. Die sind immer da, die werden dann auch ausgerufen, wenn irgendwas nicht richtig läuft. Und wenn die Kinder dann älter werden, ja, dann ist es ganz einfach, weil wenn du die Kinder verlierst, die sind irgendwo immer zu finden in der Elektronikabteilung von ich bin doch nicht blöd und so weiter. Ja. CD-Abteilung und so weiter, kein Problem mehr später. Gut, auf jeden Fall mit Jesus war das ein bisschen anders. Dieser kleine Jesus hier, der löst nämlich jede Menge Verwirrung, Verwunderung und Bestürzung aus. Warum war er so ein Schlitzohr gewesen? Wie viele von uns früher? Ich glaube nicht, obwohl er sicher, wie gesagt, ein ganz normaler Junge war. Ich habe ja mal im Internet ein bisschen nachgeblättert. Da gibt es ja so gewisse Legenden. Da gibt es das Kindheitsevangelium nach Thomas. Müsst ihr jetzt nicht unbedingt suchen und lesen. Aber das ist eine Legende. Da erzählt der Autor, das ist, glaube ich, so 200 nach Christus entstanden, erzählt Geschichten, wie Jesus sich als Kind verhalten hat. Ja? Wie gesagt, etwas umstritten, diese ganzen Geschichten, aber ich lese euch trotzdem mal eine vor. Jesus ist 5 Jahre alt. Er spielt an einem Bach. Aus dem nassen Sand und Lehm am Ufer formt er 12 Sperlinge. Also wie gesagt, so aus Lehm und so, ja, baut die da zusammen. Es ist aber Sabbat. Ein frommer Jude entrüstet sich bei Josef, weil Jesus mit diesem Spiel vermeintlich den Sabbat entweiht. Josef eilt an den Bach und schimpft mit seinem Sohn, weil er am Sabbat etwas tue, das man nicht tun dürfe. Jesus aber klatscht in die Hände, ruft den Sperlingen zu, sie sollten wegfliegen. Die Sperlinge öffnen ihre Flügel und flattern mit Geschrei davon. So etwa stellen sich manche das vor, wie Jesus als Kind war. Nun, ich glaube, ich habe so zurückgedacht, wie könnte ich mir Jesus vorstellen? Und ich musste an einen Freund denken früher. Er war ein paar Jahre jünger gewesen und wir haben früher noch draußen gespielt. Ja, nicht am Nintendo, sondern draußen, auf Bäumen rumgeklettert und so weiter. Und ich weiß noch, da wir saßen da und da, wir saßen da unter dem Baum und waren da, keine Ahnung, was wir machen. Und dieser Freund, den ich da hatte, der saß oben im Baum, ja, drin. Wirklich ein Funzkerle, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. 6 Jahre. Und er sagte, ich will mal Missionar werden, wenn ich groß bin. Und wir haben ihn natürlich alle ausgelacht, ja. Aber das war so einer, der schon mit Jesus lebte, als Kind und da kein Hehl draus machte. Und er wurde oft belächelt und so, aber er war irgendwie ein ganz spezieller Typ gewesen, ein ganz spezieller Freund gewesen. Er hat als Teenager schon Jugendliche beseelsorgt, echt, und hat auch als Teenager schon auf der Kanzel gestanden und hat Bibelstunden geleitet. Mit seiner piepsigen Stimme stand er dann vorne, ja. Aber es war einfach gut. Und er ist diesen Weg weitergegangen mit Jesus. War er irgendwie komisch? Ich meine, wir stellen uns das ja vielleicht so vor. Jesus war als Kind auch irgendwie so speziell, hochbegabt. Ja. Aber ich denke, er war ganz normal. Er war ganz normal. Aber er war, so stelle ich mir ihn vor, wie mein Freund damals. Ja. Der wirklich ein klasse Kumpel war, ein klasse Kerl gewesen ist. Und sich so entwickelt hat. Aber wie gesagt, einer, der schon als Kind Verwirrung und Verwunderung und Bestürzung ausgelöst hat. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, Lukas führt uns hier rein in das, was Jesus ausgemacht hat. Wir lesen hier die Geschichte von einem 12-jährigen Junge und wir würden sagen, wir wissen, wie ein 12-jähriger Junge drauf ist, oder? Und wir haben da schon unser Format, unsere Kiste, wo dieser 12-jährige Junge reinpasst, wie er sich zu verhalten hat und wie er ist. Und das war auch bei Maria und Josef so. Auch wenn Jesus sicherlich außergewöhnlich war, aber sie wussten, wie sie ihn einzuordnen hatten. Ja? Und genauso die Leute, mit denen er zusammen war. Aber bereits als Kind löst er sozusagen Empörung aus unter seinen Mitmenschen. Und Lukas gibt es wie so eine Einleitung, das werde ich auch gleich zeigen, anhand von ein paar Zitaten noch, dass sich das fortzieht. Und Lukas scheint fast schon, dieser Autor Lukas scheint fast schon gefallen zu haben, Jesus genau so zu präsentieren, um uns auch heute zu sagen, passt auf, Jesus passt in keine Schablone rein. Wenn Jesus nicht Bestürzung auslöst in irgendeiner Form, Verwunderung und vielleicht sogar Entrüstung, wenn er nicht irgendwelche Emotionen auslöst in dir, dann sage ich das mal so ganz platt, dann hast du keine Ahnung, wer Jesus wirklich ist. Das ist das, was Lukas uns eigentlich mit auf den Weg gibt. Ja? Und wir fangen jetzt mal an und schauen uns diese Geschichte an, sonst ist wirklich gleich die Zeit abgelaufen und wir haben noch nicht mal was gelesen. In Vers 40 heißt es, nein, wir fangen vorne an, Vers 39, und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie nach Galiläa zurück in ihre Stadt Nazareth. Das Kind, also Jesus, wuchs auf und erstarkte, erfüllt mit Weisheit. Und Gottes Gnade war auf ihm. Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes. Jeder Jude ging mindestens einmal im Jahr nach Jerusalem, egal wie weit die Reise war. Ja? Und von Nazareth aus war das eine sehr lange und beschwerliche Reise. Da sind wir ja damals am Heiligabend mal kurz drauf eingegangen, was das bedeutete für die Familie. Aber ein guter Jude ging mindestens einmal im Jahr zum Passafest, wenn nicht dreimal im Jahr zu den höchsten Festen. Und man sieht, sie waren gute Juden. Und wir wissen das auch nicht einfach im traditionellen Sinn, sondern sie glaubten. Sie lebten im Glauben. Vers 43, und als sie die Tage vollendet hatten, das heißt, sie sind eine ganze Woche da, sie nehmen also das volle Programm mit Passafest, eine Woche lang, Konferenz, ja, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem zurück und seine Eltern wussten es nicht. Wie ist denn sowas möglich? Meine Zeit, die gehen zurück. Ja, ich meine, wenn ich irgendwo bin, dann gucke ich, dass ich meine Familie aufgegabelt habe und dann fahre mir los. Damals war es ein bisschen anders. Sie reisten immer in Gesellschaft. Das waren also ganze Familienclans, die waren da unterwegs. Und sie vermuteten Jesus halt mit den anderen Kindern zusammen in der Reisegruppe. Das war so ein Kollektiv gewesen. Das ist ähnlich wie hier sonntags im Gottesdienst. Ja? Wenn wir hier als Gemeinde zusammenkommen. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich gucke jetzt auch nicht groß, wo mein Jüngster rumläuft, aber wir haben ja eben gehört, es ist wichtig, dass wir da aufmerksam sind. Ich fand das ganz klasse, Claudius, dass du gesagt hast, nicht nur die Eltern, sondern wenn du vielleicht gar keine Kinder hast und denkst, pff, ist mir doch egal, die können die Kiste da unten durch leer räumen. Ja? Wir sind sozusagen eine Gemeinschaft und wir achten aufeinander. Das ist eine gute Sache, ja, das ist ein guter Anknüpfungspunkt da. Und genauso waren sie in fester in der Ruhe gewesen. Jesus ist mit dabei, ja, aber er war eben nicht dabei gewesen. Vers 44, als sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, da lesen wir es, kamen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Ja, aber er war nicht da. Das ist ein schlimmes Gefühl, ja, wenn man sein Kind plötzlich nicht mehr bei sich hat. Wie gesagt, habe das zweimal erlebt im Einkaufszentrum. Einmal habe ich Sarah gar nicht gesagt, das andere Mal musste ich sagen. Aber das ist heute bei der Technik kein Problem, ja. Der kleine Lukas sucht seinen Papa. Okay, das sind der Informationen. Hier war das nicht so einfach. Die mussten damit rechnen, dass Jesus vielleicht sogar verschleppt war. Ich meine, Jesus war 12 Jahre alt bei den Römern damals, in der Zeit damals. Da wurden schnell mal Menschen einfach einkassiert und versklavt. Und sie hatten mit Sicherheit voll die Panik gehabt. Und immerhin haben sie ja nicht irgendwas verloren, sondern sie haben den Messias verloren. Das ist ja peinlich, ja? Ich meine,
Ja, überlegt euch das. Gott selbst hat der Maria Jesus anvertraut und hat gesagt, ja, das ist der Messias. Pass gut auf, ja. Und okay, es ist schon ein bisschen peinlich, die ganze Geschichte hier. Vers 45, und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. 3 Tage lang. 3 Tage lang suchen sie ihn. Und es geschah, dass sie ihn nach 3 Tagen fanden. Und selbst 3 Stunden können manchmal werden wie 3 Tage. Ich weiß noch, im letzten Urlaub, ich habe das, du kannst dich bestimmt daran erinnern, wir waren im Urlaub gewesen, bei den Krimmler Wasserfällen, ja, und gingen da zurück und eine Mutter kam voll panisch uns entgegen und schrie nach ihrem Kind. Ja, und die Wasserfälle sind ja nicht ganz ungefährlich. Das zieht dich voll mit, ja, wenn du sowas hörst und wenn du das auch schon erlebt hast. Und sie suchen hier 3 Tage lang. Und es geschah, dass sie ihn nach 3 Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Hast du schon mal erlebt, wie sich Gefühle ändern können? Von einem Moment auf den anderen. Am Anfang mein Kind. Oh, ich werde alles geben, um mein Kind wieder zu finden. Ich habe ihn so lieb und so. Und jetzt kommen sie dahin und Jesus sitzt quietschfidel in der Mitte von irgendwelchen Theologen und ist über theologische Dinge am Philosophieren. Ja, da ändern sich die Gefühle dann schnell mal. Ob es jetzt Maria war oder nicht, ja, ob sie wusste, mit wem sie es zu tun hatte oder nicht. Okay, wie gesagt, hier haben wir Reaktionen, ja. Aber zuerst mal die Reaktionen von den Leuten, die um sie herum saßen. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Hier haben wir schon mal eine Gruppe. Die gerieten außer sich. Das passte nicht zu diesem 12-jährigen Kind, was sie da hörten. Das passte nicht in ihre Schablone rein, was sie da sahen. Die flippten aus, mit anderen Worten, ja. Sie haben das doch alles verstanden und Jesus sitzt da, beantwortet ihnen jede Frage, nicht nur das, sondern er kommt mit Dingen, die ihnen viel zu hoch waren. Und sie vergessen Raum und Zeit, ja. Aber nicht nur sie waren bestürzt, sondern Vers 48, und als sie ihn sahen, also die Eltern, wurden sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm, und ich glaube, die muss ich ziemlich am Riemen reißen hier, Kind, warum hast du uns das angetan? Sie, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Ja, und Jesus, der ja auch ihr geliebter Sohn war, er kam zu ihnen, nahm sie in die Arme und sagte, tut mir so leid, ja, ich habe euch ja so lieb. Ich meine, es war ja immerhin auch der Messias gewesen, ja. Das könnte man eigentlich erwarten. Aber er sprach zu ihnen, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was mein Vater gehört? Was ist denn das für eine Antwort? Ja? Ich meine, was ist das für eine Antwort? Mal ganz ehrlich, prätraumatische Teenager-Trotzphase oder so irgendwas. Ja? Mal ganz ehrlich, ey, du suchst dein Kind tagelang, bist völlig verzweifelt, rechnest mit dem Allerschlimmsten und du kommst da rein, reißt dich noch am Riemen und sagst, wir können ja hier nicht, ja? Und er sagt, wieso, warum sucht er mich eigentlich? Ihr hättet es doch wissen müssen, wo ich bin, ja? Merkt ihr, Jesus reagiert hier in einer Art und Weise, das ist doch komisch. Und jetzt sage ich mal ganz ketzerisch, für uns ist das nichts Außergewöhnliches, dass Jesus so reagiert, oder? Ich meine, wir wissen das ja, dass von Jesus immer so Antworten kommen. Oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Es ist doch, wir lesen irgendwas, ja, und Jesus reagiert immer anders. Und wisst ihr, auch das ist wieder eine Schablone drin. Wir haben Jesus in dieser Kiste drin. Und er ist halt so, Jesus. Wir haben das Bild von Jesus, ja. Schließ mal die Augen, stell dir vor, wie Jesus aussah. Ich weiß ganz genau, wie er aussah in deiner Vorstellung. Langes, blondes Haar, ja. So die Fotografen wissen das, ja. So dieser Matt-Ding da, ja. So nicht ganz scharf gezeichnet, weich gezeichnet. So mit Fingern erhoben und Ja. Das, mit dem Ganzen möchte ich sagen, genau wie die damals, haben wir Jesus in einer Box drin. Wir wissen, wie Jesus ist. Wir wissen, wie Jesus reagiert. Halt eben anders wie wir, oder es ist ja auch Jesus. Aber es löst eigentlich wenig bei uns diese Bestürzung aus. Ja? Wir lesen so einen Text runter, okay, ist halt so. Kennen wir ja schon lang. Aber bei diesen Leuten hier, fassen wir einfach mal hier diese Geschichte zusammen, die ich jetzt hier gelesen habe, löst das diese wirklich Empörung, Erschütterung aus. Ich lese nur noch den Schluss von der Geschichte. Vers 50, und sie verstanden das Wort nicht, ja? Was soll das jetzt, dass er zu ihnen redete? Und er ging mit ihnen hinab, kam nach Nazareth und er war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Schauen wir uns mal so ein paar Worte, die kommen da so hoch, wenn es um Verwirrung und Verwunderung und Bestürzung geht. Ja, zum Beispiel in Vers 43 heißt es, sie wussten es nicht. Vers 44, sie meinten. Vers 44 weiter, sie suchten. Dann, sie fanden ihn nicht. Sie suchen ihn. Alle, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis. Oder sie wurden bestürzt. Dann, warum hast du das getan? Wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Und sie verstanden das Wort nicht. Merkt ihr, alles Reaktionen, die unverständlich sind, die diese Bestürzungen auslösen, diese Verwunderung auslösen. Und wie gesagt, Lukas fährt weiter. Immer, denkt immer daran, an wen hat Lukas das Evangelium geschrieben? An uns. An den modernen Heiden, all die modernen Menschen der damaligen Zeit bis in die heutige Zeit. Er hatte uns vor Augen gehabt, im Grunde genommen. Ja? Und es geht nämlich weiter. Kurz, ich zitiere das kurz. Lukas 4, 22. Sie gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade. 4, Vers 32. Sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht und nicht wie die anderen redeten. Ja? 4, Vers 36. Entsetzen kam über alle und sie redeten untereinander und sprachen, was ist das für ein Wort? 5, Vers 9. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ja, das waren seine eigenen Jünger, die konnten das überhaupt nicht einordnen. 8, Vers 25. Erschrocken staunten sie und sagten, wer ist denn dieser? 8, Vers 56. Da wird ein Kind von Toten auferweckt und ihre Eltern gerieten außer sich. 20, Vers 26. Da ist er mit dem Klerus zusammen, ja. Und sie konnten ihn in seinen Worten vor dem Volk nicht fangen und sie verwunderten sich über seine Antworten und schwiegen. Und nachher, nachdem sie ihn dann schlussendlich gekreuzigt hatten und er von den Toten aufersteht, heißt es von den Jüngern, oder er sagt zu den Jüngern, 24, Vers 38, was seid ihr so bestürzt und warum steigen diese Gedanken auf in euren Herzen? Merkt ihr? Und das ist genau der Punkt. Und das ist auch mein Punkt heute Morgen. Lukas will das. Ich sag mal so, er will provozieren. Er will uns aus unserer frommen Fassade rausholen. Er will nicht, dass wir all ebenso einfach so fromme sind. Ja? Dass wir in den Gottesdienst kommen und lassen das mal uns vorbeiziehen und dann gehen wir dann nach Hause. Sondern Lukas möchte provozieren. Unter der Salbung des Heiligen Geistes. Und das ist ganz wichtig. Wenn der Glaube an Gott nicht, das haben wir letztes Mal besprochen, das ist eigentlich sozusagen der zweite Teil, das haben wir letztes Mal gesagt, wenn dieser Glaube nicht irgendwas auslöst, dann ist irgendwas faul. Denn wir haben es hier tatsächlich nicht mit Religion zu tun. Hier geht es um viel, viel mehr. Und das Wichtigste ist, die Aussage, er sprengt den Rahmen, er kommt aus dieser Box raus. Das ist wichtig. Wenn wir das nicht wollen, bleibt er drin. Ich habe so überlegt, mit was könnte man das vergleichen? Früher gab es ein Spielzeug, ganz früher, ich weiß nicht, ob jemand von euch das mal gehabt hat, das war eine Kiste und da waren Männchen drin oder ein Clown oder irgendwas und das hat man aufgezogen soweit ich mich erinnern kann, und dann spielte da irgendeine Melodie und am Ende, dann kam dann so eine Figur rausgeschossen, ja. Im Englischen heißt das Check in the Box. Ist eine Schnellrestaurantkette übrigens, die kommt vielleicht auch noch irgendwann her. Check in the Box. Deutsch gibt es da ein bisschen schlimmeren Namen, sage ich jetzt nicht. Aber ich musste so denken, wir haben vielfach, wir sind ja eine Generation von Kisten und ihr müsst nur mal hier morgens herkommen, hier ist alles in Kisten drin. Alles ist in Kisten verpackt, das ist so toll gemacht, ja, und das passt auch alles da rein. Und das ist komplett durchdacht, dieses ganze Konzept. Aber weil wir so eine Generation sind, ja, wir gehen in Ikea, da kauft man auch lauter Kisten, wir haben auch den Keller voll mit diesen Kisten, da steht alles drin, Weihnachtsschmuck, Osterkram und so, ja. Da ist alles, ja, das ist alles in Kisten verpackt. Und ich glaube tatsächlich, dass wir Jesus auch sozusagen in eine Kiste reingesteckt haben. Vielfach. Er ist kalkulierbar geworden für uns, ja. Die Kiste ist okay, vielleicht könnte man es auch mit einem Hamsterkäfig vergleichen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist kalkulierbar. Wir wissen, okay, das können wir einordnen. Das lässt uns ruhig leben. Wir möchten nicht gern aus unserer Ruhe rauskommen. Wir möchten nicht gern provoziert werden in irgendeiner Form. Ja? Es ist so wie Check in the Box, nur dieser Check, der bleibt halt drin in der Box. Ja? Und hier sehen wir, wie Jesus praktisch aus dieser Kiste rauskommt und das löst Schrecken aus, Erschütterung aus. Und Lukas möchte das. Das ist Lukas hier ganz, ganz wichtig als Autor des Evangeliums. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir denken ja auch immer oder allgemein so im Volksmund und ist das ja auch so, Jesus, da denkt man Bergpredigt, ja. Er sitzt da, selig sind die Friedenstiften, ja. Das ist ja auch ganz wichtig und da könnte man echt noch eine Predigtserie drüber machen, aber so ist uns Jesus bekannt, ja. Friedensstifter und so weiter. Er wurde früher sogar von den Grünen zitiert im Bundestag. Jesus. Lukas, Kapitel 12 zum Beispiel, auch wieder Lukas, da sagt sich Lukas, hey, ich muss mal ein bisschen noch hier Kohlen aufs Feuer werfen, ja. Und Lukas 12 zitiert er einfach nur Jesus. Und ich lese euch das mal vor. Lukas 12, Vers 49, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen und ich wünschte, es wäre schon angezündet. Ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist. Denkt ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf der Erde zu geben? Nein, sondern ich bin gekommen, um Entzweiung zu bringen. Denn es werden von nun an 5 in einem Haus entzweit sein. 3 mit Zweien, 2 mit Dreien. Es werden entzweit sein, Vater mit Mutter, Sohn mit Vater, Mutter mit der Tochter, Tochter mit der Mutter, Schwiegermutter mit ihren Schwiegertöchtern, Tochter und Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Was soll denn das jetzt? Das passt doch gar nicht, ja? Genau das ist der Punkt. Ja, das ist der Punkt. Es passt nicht. Und wir müssen uns Gedanken machen, was hat denn das jetzt hier zu bedeuten? Das ist doch der gleiche Jesus. Und es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Denn wenn Menschen Jesus begegnen, das habe ich eben gesagt, das löst immer was aus. Was passiert denn da? Der lebendige Gott hält Einzug bei uns Menschen. Er beginnt an einem Menschen, wir haben letztes Mal Offenbarung 3 zitiert, er beginnt anzuklopfen, man lässt ihn rein, man gibt ihm Raum, man erlebt Sündenvergebung, Wiederherstellung und Jesus sagt dann ist das Reich Gottes angebrochen. Und wenn Reich Gottes anbricht, dann passiert was. Denn auf der anderen Seite heißt es nämlich, dass diese Welt halt eben regiert wird vom sogenannten Fürst dieser Welt. Und das ist die andere Seite, das ist nicht Gott, das ist der Teufel. Und wir erleben so viel Negatives, so viel Böses. Wir brauchen ja gar nicht weit zu schauen. Ja. Wir schauen das in unserem eigenen Leben an bösen Gedanken. Wir waren vielleicht heute Morgen zum Gottesdienst und haben den dicksten Zoff gehabt. Wie kommt das? Das ist normal, weil wir in dieser Welt drin leben. Aber in dem Moment, wo Jesus Einzug hält in einem Leben, in dem Moment, wo jemand das, was wir eben gesungen haben, umsetzt und sagt, Jesus, du bist Herr in meinem Leben, dann lasse ich mich von dem Moment an nicht mehr steuern von der Masse, sondern ich lasse mich steuern von dem lebendigen Gott. Ich habe Vergebung meiner Schuld, ich habe ein neues Leben und sage, von nun an tue ich das, was Gott möchte. Und ich möchte ihm Ehre geben, ich möchte ihm dienen. Und dann fängt oft der Zoff an. Dann, das löst nämlich keine Harmonie aus. In dem Moment, wo nämlich Menschen sagen, Jesus, bleib nicht in dieser Kiste, ich möchte dich nicht eingrenzen, sondern ich möchte mich von dir bestimmen lassen. Der normale Weg funktioniert nämlich so, wenn ich das zugestehe, wenn ich sage, Jesus darf in meinem Leben Einzug halten, dann werde ich zuerst mal, das ist ja der erste Punkt, ich werde bestürzt sein, ich werde verwundert sein, ich werde vielleicht auch geschockt sein von Dingen. Das ist der erste Zugang von Gott in unser Leben. Wenn das passiert, vielleicht sogar heute Morgen, ja, wenn das passiert, das ist ein ganz, ganz gutes Zeichen. Dann merke ich, Moment, das ist ja nicht irgendwas Religiöses, was ich irgendwo schön in meiner Kiste unterbringen kann, sondern das ist was, was erhebt Anspruch an mein Leben. Jesus Christus. Und dann sage ich, okay, Jesus, und jetzt möchte ich mich verändern lassen. Das werden wir übrigens zum Schluss hier bei Maria sehen. Sie lässt sich verändern. Die bewegt es in ihrem Herzen, ja. Und bei den anderen hat es auf Widerstand gestoßen. Extrem. Wir haben letzte Woche über Magnetismus gesprochen, ja. Anziehen, abstoßen. Das ist das, was Jesus immer auslöst. Hier prallen zwei Welten aufeinander. Und wenn innerhalb der Familie die eine Seite sagt, ich lebe mein Leben selbst, ich will das nicht, ich brauche das nicht, und dann meint man aber nur, man lebt das Leben selbst, aber man wird gesteuert. Das ist die Menge, die Masse. Wir werden alle manipuliert, durch die Reihe. Aber wenn ein Mensch da ist, der sagt, und von nun an lasse ich das nicht mehr zu, ich lasse mich nicht mehr von der Masse leiten, ich lasse mich vom lebendigen Gott leiten, er soll Eingriff haben in mein Leben. Und dann sagt Jesus, dann geht wirklich die Post ab. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Und das ist wichtig. Und das ist ein Punkt, den Jesus auslöst, in unserem Leben auslösen möchte. Schlagt man noch auf Johannes Kapitel 12. Johannes 12, Vers 27. Da sagt Jesus, das ist mal nicht Lukas Evangelium, ja. Da sagt Jesus, jetzt ist meine Seele bestürzt. Auch die Seele von Jesus wurde bestürzt. Er hat nicht nur andere zum Bestürzen gebracht, sondern hier heißt es, jetzt ist meine Seele bestürzt. Das ist kurz bevor er diesen Weg gehen muss ans Kreuz, um uns den Weg frei zu machen, um uns zu erlösen. Ja? Jetzt ist meine Seele bestürzt und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Er ist immer in Gemeinschaft mit dem Vater. Deshalb auch als Erklärung, dass er am Anfang sagt zu Maria, ich muss da sein, wo mein Vater ist. Ich muss ganz nah dran sein am Puls, wo mein Vater ist. Das betrifft auch eigentlich uns, ja. Vers 28. Das heißt also, Vater, rette mich aus dieser Stunde. Warum? Er fühlte sich in dieser feindlichen Welt. Er wusste, ich brauche diese Verbindung. Vers 28, Vater, verherrliche deinen Namen. Jesus stellt sich diese Herausforderung, denn es geht um Gottes Erlösungsplan. Und dann heißt es weiter, dann kam eine Stimme aus dem Himmel, nämlich von Gott, dem Vater. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Die Volksmenge nun, die da stand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagte, ein Engel hat mit ihm geredet. Wenn Gott wirkt, wenn Gott redet, wenn Gott wirkt, dann donnert es, ja. Das muss nicht immer so sein, aber es passiert was. Wiederum, das Volk war bestürzt. Vers 30, Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Das ist Gottes Ziel. Das ist Gottes Ziel. Das muss man tatsächlich wie mit einem Kampf vergleichen. Und ganz ehrlich, konsequenterweise, wenn wir Jesus in die Kiste einsperren und schieben ihn irgendwie weg, dann werden wir diesen Kampf nicht kämpfen können. Wenn wir sagen, da ist ein Jesus, er stellt den Anspruch, er sagte, ich bin gekommen, um dich zu retten, um dich zu erlösen, um deine Sünde zu vergeben. Ich bin gekommen, um dein Leben, die Führung zu übernehmen, Herr zu sein. Dann lass es zu. Dann wirst du manches Mal noch bestürzt sein, Ich bin auch heute noch immer wieder mal bestürzt und verwundert und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ändert sich das. Denn du wirst nicht mehr bestürzt sein, sondern du wirst begeistert werden. Und da sind wir wieder bei unseren zwei Kandidaten von letzter Woche, ja? Hannah und Simeon, die zwei alten Menschen. Die waren nicht bestürzt über Jesus, sie waren begeistert. Sie haben ihn voll aufgenommen. Und es geht so weit, dass wenn du Jesus rauslässt aus dieser Kiste, sage ich mal, ja, und ihn wirken lässt in deinem Leben, und aus dieser Verwunderung und diesem Entsetzen wird Begeisterung. Dann passiert hier eine ganz starke Einheit und dann wirst du wiederum ein Segen sein können. Und dann kann kommen, was will. Jesus ist auf deiner Seite. Ich gehe sogar so weit, auch wenn die Zeiten sich hier mal ändern. Du brauchst keine Angst zu haben, dass irgendwas passiert, dein Glauben angreift. Ich lese ja zurzeit die Biografie von dem Heavenly Man, von dem Himmelsbürger, einem Chinesen, der gelitten hat ohne Ende für Jesus. Jeder andere hätte gesagt, so, Feierabend, jetzt ist Schluss. Da ist Hiob gar nichts dagegen, ja. Aber dieser Mann hat das durchlebt, nicht weil er leidensfähiger war, sondern weil er diese Verbindung hatte. Weil er diesen Bezug hatte, diese Begeisterung. Das war nicht nur eine oberflächliche Begeisterung, sondern er hatte Jesus erkannt. Und damit schließe ich ab hier die letzten drei Verse, die sagen das. In Vers 50 heißt es, und sie verstanden das Wort nicht, dass er zu ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und er war ihnen untertan. Jesus ist seinen Eltern untertan. Und weißt du, was ich daraus ableite? Jesus ist uns auch häufig untertan. In der Weise, das ist Gnade. Gnade ist unverdient. Gnade ist unbegreifbar. Jesus hat das lange Jahre vielleicht mitgemacht, dass du ihn in die Kiste eingesperrt hast. Und er klopft. Hallo. Und er klopft. Sie stehe vor der Tür und klopfe an. Das kann man auch anders beziehen. Ja? Er war ihnen untertan. Er ist mit seinen Eltern da. Und er macht das mit in seiner Gnade. Nicht, weil er das nicht müsste, sondern weil er wartet, weil er Zugriff haben möchte, weil er dich so lieb hat, weil er dich so lieb hat, weil er Gemeinschaft mit dir sucht und er klopft. Er ist dir immer noch untertan, er redet immer noch, er bringt immer noch Impulse, vielleicht heute Morgen wieder neu, in dein Leben rein und sagt, Mensch, lass mich doch raus. Und du sagst, nein, wer weiß, was da auf mich zukommt. Ja? Aber das ist ja gerade der Punkt. Da kommt nicht dieses Monster raus, sondern es kommt jemand raus, der dich retten will, der dich einnehmen will, der es gut meint mit dir. Und dann heißt es, und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Ja? Maria war offen für diese Impulse. Und das ist der Punkt. Sei offen dafür. Sei offen für das, was Jesus tun will, was Jesus vorhat. Wir stehen immer noch am Ende, am Anfang eines neuen Jahres, ja. Und lass das zu, dass Gott wirkt. Schau doch die Jahre zurück, die plätschern noch alle dahin, ja. Jesus bleibt weiterhin in der Kiste. Du kannst ihn auch 10 Jahre lang noch in der Kiste im Vorratskeller lagern, ja. Aber du kannst auch sagen, Jesus, komm raus. Du hast Recht in meinem Leben zu verändern. Und am Schluss heißt es, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Und da möchte ich nur die eine Sache herausstellen. Jesus nahm zu an Weisheit und Gunst bei den Menschen. Das ist das Ziel. Jesus möchte zunehmen bei uns Menschen, bei dir. Jesus möchte zunehmen. Johannes der Täufer ist bereit, obwohl er so viel für Jesus getan hat, er ist bereit, dass er zurücksteht, dass er sagt, er muss zunehmen, ich abnehmen. Und er stirbt den Märtyrertod. Hat er versagt? Nein. Menschen, die das begriffen haben, sind bereit zum Äußersten, sind bereit, alles einzusetzen. Simeon sagt, jetzt kann ich sterben, jetzt habe ich alles gesehen. Das ist für mich so eine Hammergeschichte mit diesem 12-jährigen Jesus. Und ich glaube, das ist die Lektion, die Lukas uns geben möchte. Wir können alles kalkulieren. Jesus passt in unsere Kiste rein. Lass ihn raus aus der Kiste. Auch wenn du dich verwundern wirst, auch wenn du erschüttert bist, auch wenn Jesus dir Dinge aufzeigt, wo du sagst, das will ich gar nicht, dass er mir das aufzeigt. Aber es ist nur gut für dich. Denn er verändert, er heilt, er segnet. Aber es braucht unseren Glauben, es braucht unsere Beziehung. Ich möchte euch bitten, dass wir gemeinsam aufstehen jetzt. Und wir wollen jetzt überleiten, zum Abendmahl. Also wir haben hier die Geschichte uns angeschaut, die ganz am Anfang Jesu Werken steht. Das Abendmahl feierte Jesus mit seinen Jüngern ganz am Ende. Und dieses Abendmahl ist, Jesus hat gesagt, das war auch die Anweisung dann der Apostel, die haben gesagt, nehmt dieses Mahl. Und ihr könnt euch gewiss sein, dass Jesus in einer ganz besonderen Weise anwesend ist. Ich glaube, Luther hat das ganz gut genannt als Idealpräsenz. Luther hat gesagt, Jesus ist nicht in den Elementen da, wie das in anderen Kreisen gelehrt wird. Auch diese Elemente, die wir da zu uns nehmen, die werden nicht verwandelt in Blut und in Leib Jesu. Das ist einmal für alle Zeiten geschehen, dass Jesus alle unsere Schuld auf sich genommen hat, um uns neues Leben zu geben. Aber Jesus ist hier und er möchte dir hiermit sagen, öffne dich wieder neu. Lass mich raus aus dieser deiner Kiste, aus deiner Box. Lass mich dich neu überraschen, vielleicht das erste Mal. Vielleicht wirst du auch das ein oder andere Mal sogar schockiert sein. Aber es dient dir zum Besten. Ich bin diese ganze Zeit mit dir gegangen, diese Jahre mit dir gegangen. Du hast mich immer in dieser Kiste gehalten, aber ich war dir untertan. Aber ich möchte dein Herr sein, freiwillig. Lass mich raus aus dieser Kiste. Bewege diese Worte wie Maria in deinem Herzen. Maria war diese Frau, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Lass dich begeistern von Jesus. Lass dich erfüllen mit seinem Heiligen Geist. Dieses Mahl ist tatsächlich nur für Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Die sagen, jawohl, vielleicht sogar musst du sagen, ich habe Jesus in der Kiste. Aber Jesus ist mein Herr und ich möchte ihn neu rauslassen. Ja? Aber wenn du keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, wenn du merkst, eigentlich ist das für mich nur Religion, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt das Mahl einfach an dir vorbeigehen oder du sagst dem Herzen, Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Wasch mich rein. Mach mich neu. Fülle mich aus. Dann kannst du teilnehmen an dem Mahl. Komm doch mal gerade nach vorne, dann können wir noch gerade für dieses Mahl beten, für die Elemente auch. Ich möchte das eigentlich auch alles nur den Segen Gottes stellen. Es geht auch nicht um die Menge, ob das jetzt ein Stückchen Brot hier ist, ob das Saft ist, ob das Wein ist, ob das ein ganzer Kuchen ist oder was auch immer. Es geht um das Symbol. Und Herr, ich möchte jetzt wirklich auch hier deinen Segen aussprechen über dieses Mahl, auch über die Elemente selbst, ja. Wenn wir auch wissen, es ist ein Symbol, aber dass es mehr Wirkung hat, wenn wir das essen, wenn wir das schmecken, wenn wir das riechen und dass wir genauso dicht und eng mit dir zusammen sein möchten, dass wir uns einnehmen lassen von dir, dass wir uns nicht mehr auf Distanz halten, sondern dass du wieder neu Zugang hast, unser Leben, unsere Sinne, alles zu verändern. Segne diese Zeit jetzt in Jesu Namen. Wir möchten